Diesmal ist tatsächlich vieles anders und deswegen ist der Trump massiv unter Druck. Aber an seinem gesamten Verhalten sieht man, dass er sich keineswegs verzockt hat. Und da sieht man genau, wie fragil diese Märkte sind in solchen Situationen und dass das purer Wahnsinn ist, in solchen Situationen überhaupt etwas zu tun. Das wird nie wieder normal werden. Das sind Märchen, das sind Geschichten. Ja, als es runterging, haben wir nachgekauft. Absoluter Schwachsinn. Heute habe ich mir vorgenommen, wirklich nicht auszurasten. Wann geht Amerika pleite? Und solchen Müll, haben sie mich damals gefragt. Ich habe sie belogen. Ich habe nur Microsoft gestern ein paar Depots zugekauft.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit dem Mann, den ihr euch alle gewünscht habt. Unser Mann. Aus der Schweiz, in der Schweiz, aus Zürich. Er ist Vermögensverwalter von der ACFIF und Börsenexperte. Herzlich willkommen, Moimir Linker.
Ja, hallo Herr Lochner und guten Nachmittag an alle Ihre Follower und unsere Zuschauer.
Herr Linker, erstmal großes Dankeschön, dass Sie dabei sind. Es war nicht einfach, Sie zu kriegen, weil Sie sehr beschäftigt sind. Umso mehr weiß ich das zu schätzen und ich hoffe, Leute, ihr auch, dass sich Herr Linker die Zeit nimmt. Und wenn ihr solche Highlights nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr mir einen riesen Gefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Herr Linker, toll, dass Sie da sind in diesen anstrengenden, schwierigen Zeiten.
Sofort eine kurze Unterbrechung zu Beginn. Ich finde es deswegen, weil ich aber auch extrem viele Fragen bekomme. Und es ist natürlich unmöglich, die alle jetzt in solchen Situationen alle einzeln zu beantworten. Darum ist das auch perfekt. Darum habe ich mir die Zeit auch genommen, natürlich, um auch die Fragen zu beantworten, die mir gestellt werden und wurden.
Super. Gehen wir gleich rein mit 7 schnellen Fragen.
Ja.
Erstens, ist dieser Iran-Konflikt oder Krieg nur ansatzweise eingepreist?
Ja.
Ist eine Rezession jetzt nicht sicher?
Nein.
Da bin ich gespannt. Hat Trump sich trotzdem historisch verzockt?
Nein.
Viertens, haben wir das Tief schon gesehen?
Weiß ich nicht.
Da würde ich gerne noch mehr erfahren gleich. Fünftens, welche Aktien braucht man jetzt?
Substanz, mehr denn je.
Sechstens, welche braucht man nicht?
Ich ergänze die Frage, welche braucht man noch nicht? Pures Wachstum.
Pures, noch nicht. Okay, da sprechen wir gleich drüber. Und siebtens, welche Aktien haben Sie zuletzt gekauft? Was haben Sie zuletzt geändert?
Zürich, Swiss Life, Swiss Re und Sunrise.
Da sind Sie eingestiegen nochmal. Ihre Dauerbrenner.
Punktuell nachgekauft, da wo es nötig war.
Verstehe. Kommen wir gleich zu dem Thema, ja, das ist natürlich gerade alles überlagert. Der Krieg, der Konflikt zwischen Iran und den USA. Vor einem Monat haben Sie noch lapidar gesagt, ach ja, das ist eingepreist. Glauben Sie das jetzt wirklich immer noch?
Vor einem Monat haben wir nicht gewusst, dass etwas, ich meine, der Linker ist immer noch kein Hellseher, das will ich mal wirklich ganz klar sagen. Der Linker ist kein Hellseher und der Linker hat diesen Konflikt eingeräumt, dass er passieren wird. Die Problematik mit der Straße von Hormuz und die Dauer dieses Krieges hat ich so nicht eingepreist, beziehungsweise auch nicht so auf der Agenda gehabt. Sie wissen ja, dass ich kein Problem damit habe, wenn ich sage, ich lag richtig, ich lag falsch. In vielen Dingen, wie auch diesmal, lag ich richtig, einige nicht. Es dauert etwas länger, das ist absolut richtig. Es hat sich aber insofern an der gesamten Situation nichts geändert, weil bis jetzt ist, und jetzt wiederhole ich das nochmal und zwar in aller Deutlichkeit, meine Emotionen haben nichts mit meiner Einstellung zu Gewalt und zu Kriegen und zu Politik und so etwas zu tun, sondern ich schildere es rein rational, wie die Börse denkt. Also bevor ich wieder böse E-Mails bekomme, dass ich so gnadenlos bin, dass mir das egal ist. Nein, es ist mir nicht egal und kein Menschenleben ist mir egal. Aber die Börse interessiert Inflation, Zinsen, Öl, kommen wir gleich natürlich darauf zurück. So, es ist bis jetzt noch gar nichts passiert. Es sind Verzögerung bei den Lieferungen, die Hormuzstraße ist dicht, es wird mit Hochdruck daran gearbeitet und das ist Trumps größtes Problem. In Deutschland wird an der Zapfsäule gemeckert, aber die Wahlen werden in Amerika an der Zapfsäule entschieden. Und deswegen ist der Trump massiv unter Druck, aber an seinem gesamten Verhalten sieht man, dass er sich keineswegs verzockt hat und das werden wir jetzt im Einzelnen auseinanderdividieren.
Da ist ja gleich die Frage, also Er rudert ja schon wieder zurück. Man merkt immer, wenn es kritisch wird, zumindest schon mal verbal, hat er ja auch am Montag gemacht. Oh, wir sind hier in guten Gesprächen. Da gibt's aber jetzt ein Problem bei den Zöllen. Da hatte er ja schon die Zügel in der Hand. Jetzt kann's ja schnell mal peinlich werden, denn dann sagt der Iran, da weiß man jetzt immer nicht, wer die Wahrheit sagt, das muss man auch fairerweise sagen, aber dann sagt der Iran, ja, wir sprechen gar nicht miteinander. Also da ist ja schon die Frage, ob ihm das jetzt nicht ein bisschen entglitten ist, beziehungsweise ob er das wieder eingefangen bekommt. Denn es muss ja auch schnell gehen, oder? Es kann ja jetzt nicht noch 2-3 Monate weitergehen. Das ja, weiß der Iran absolut, ja auch.
Absolut ihrer Meinung. Da sind wir absolut einer Meinung. Zeit ist entscheidend, weil der ist massiv unter Druck. Das wissen wir. Entscheidend ist aber auch eine Geschichte, wie das Ganze ausgeht. Und das Ganze geht so aus. Es gibt Leute, die sagen, er hat der ganzen Welt einen riesengroßen Gefallen getan. Die nächsten 5 bis 10 Jahre wird es keine Gefahr geben, dass eine Atombombe auf Tel Aviv rüberfliegt. Das sind alles Fakten. Wenn wir über den Ausgang und so weiter spekulieren, ich bin nicht jemand, der spekuliert, aber eins ist klar, es ist eine Frage der Zeit, bis Trump vor die Presse geht und sagt, America first, wir haben die beste Armee, great victory und wir haben einen grandiosen Sieg errungen. Und jetzt ist die Frage, wird es Verhandlungen geben? Werden dieser, heute gab es ja diesen 15-Punkte-Plan, deswegen müssen wir auch schauen, wie das ankommt. Iran dementiert, beziehungsweise lacht drüber. Ich lache gar nicht so drüber, weil definitiv ist es klar, dass auch Iran eine Sache klar ist, dass das Regime auch langsam in Gefahr gerät, je länger der Krieg dauert. Und dass die Leute auf die Straße gehen in Iran und versuchen, da einen Umsturz zu machen, ist unwahrscheinlich. Aber je länger der Krieg dauert, desto wahrscheinlicher ist es und desto denkbarer ist es. Das heißt, Iran hat auch ein essentielles Interesse am Ende des Kriegs, um das Regime zu erhalten. So, und jetzt ist der Trump ja von diesem... Wir sehen eine Wiederholung, wir sehen ein Szenario, was für den Trump ja absolut typisch ist. Durch unser heutiges Interview wird uns ein Satz begleiten, nämlich, diesmal ist alles anders. Sonst benutze ich ihn im anderen Zusammenhang, aber diesmal ist tatsächlich vieles anders, nicht am Ende des Tages, aber im Moment ist es so. Und zwar ist eine gespannt. Sache... Ja, und diesmal ist definitiv eine Sache anders. Anders ist, wie die Märkte reagieren, komplett. Anders ist, wie Edelmetalle reagieren, anders ist, wie Kryptos reagieren. Da kommen wir später darauf zurück. So, aber was definitiv auch anders ist, dass Trump diesmal gar keine andere Chance hat, als den Sieg zu verkünden und sich zurückzuziehen. Weil die Zeit brennt und die Zeit drängt. Und da wird er dem iranischen Volk mit auf den Weg geben, jetzt habt ihr alles in der Hand, erhebt euch. Und den Israelis wird er weiterhin Unterstützung anbieten, aber er wird sich zurückziehen, weil die Midterms stehen an. Und einen Ölpreis in dieser Höhe wird Trump nicht riskieren auf Dauer.
Es geht sofort weiter, Leute. Vorher möchte ich euch eine Frage beantworten, die mir immer von euch gestellt wird. Wo kaufst du denn Bitcoin? Und ich sage es euch, ich kaufe Bitcoin bei Bitpanda und zwar schon ziemlich lange. Zum ersten Mal 2017 habe ich Bitcoin gekauft, damals auch bei Bitpanda. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Vor allem der Support ist genial. Vertrauen ist das Wichtigste bei Krypto und Bitcoin erst recht. Und was ich noch genialer finde, ihr könnt natürlich gerade auch in dieser schwierigen Lage gerade Bitcoin auch bei Bitpanda als Sparplan kaufen. Das ist natürlich auch eine geniale Sache. Link dazu zu meinem Partner findet ihr unten in der Beschreibung bzw. in den Shownotes und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Interview. Aber jetzt spielen ja mehrere Spieler mit und es gibt ja schon Stimmen, die sagen, er hat sich verzockt, das wird das neue Vietnam. Also ich sehe jetzt auch keinen Konflikt, der 10 Jahre dauert, aber es reicht ja schon, wenn es 3-4 Monate noch dauert. Und die Frage ist ja, also wie soll denn die Börse steigen, wenn jetzt die ganze Welt, und es ist ja die ganze Welt betroffen, viel mehr Geld für Energie verpulvern muss? Also Sie haben es ja vorher gesagt, also das wird doch alles aufgefressen, oder? Das kann doch nicht gut gehen.
Wir haben ja gerade gesagt, 4 Wochen, wenn irgendwo ein Streik wäre oder ein Tsunami oder eine Naturkatastrophe, Gott behüte, dann ist es absolut klar, dass es auch durchaus einen Ausfall für 3, 4, 5 Wochen geben kann. Es ist bis jetzt noch kein Porzellan zerbrochen. Es ist Psychologie, der Ölpreis ist eine Katastrophe, aber es ist im Moment eine temporäre Erscheinung und das weiß Trump auch. Das heißt, bis jetzt ist es alles absolut reversibel. Und um den blöden Satz zu sagen, kaufen, wenn Kanonen donnern, das wissen wir. Und ich würde mir gerne mal mit Ihnen zu Beginn dieses Gesprächs, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, noch etwas die Krisen rückwirkend anschauen und wie unterscheiden sich diese Krisen voneinander. Hm.
Gerne.
Sie wissen ja eines, und das möchte ich gerne auch den Zuschauern oder die uns neu zusehen, in Gedächtnis rufen. Die alten Zuschauer oder die alten, die erfahrenen Zuschauer wissen das, aber es wissen nicht alle. Deswegen für mich die drei größten und existenziellsten Krisen der Neuzeit, sagen wir dazu mal Neuzeit, der letzten 30 Jahre, war sicherlich Lehman Brothers, weil wir dort am Kollaps von unserem Geldsystem standen, so wie wir das Geldsystem kennen. Die zweite, also wir wussten nicht, auf Deutsch gesagt, wird das Geld die Funktion behalten, die wir es haben. Und damals war klar, Dow Jones 60% oder 65% in den Seilen, einen weiteren ähnlichen Kollaps hätte einen absoluten Deflationsschock, eine Kreditstarre, und dann würden die Märkte kollabieren, komplett kollabieren. Das wusste man. Was ist passiert? Die Notenbanken haben das System gerettet. So, dann gehen wir die Griechenland-Krise. Warum war das damals so heikel oder für mich aus meiner Sicht so gefährlich? Weil da die EU auf dem Prüfstand stand. Und wenn die EU auseinandergebrochen hätte, dann wären die Folgen auch wieder unabsehbar. Und die dritte, Corona. Warum? Lassen wir es impfen, wie letztes Mal, Impfgegner, Impfbefürworter lassen wir beiseite. Da war die Situation ganz einfach so, dass wir nie wussten, wie lange dauert das, wie lange bleiben die Ketten wirklich unterbrochen, denn da waren es Monate, Jahre im Prinzip und nicht Wochen. Immer wieder mit einem immer wiederkehrenden Unterbruch, zeitlich völlig unplanbar und unkalkulierbar. Ausgang völlig ungewiss, Geschichte hat es gezeigt, da kamen die Notenbanken. Das waren die drei wirklich sehr, sehr heiklen Krisen und brutale Krisen. Und dann kommen die, in Anführungszeichen, Kriege. Irak, Ukraine, dann Iran, Blitzangriff, das jetzt und so weiter und so fort. Gazastreifen, diese unsägliche Katastrophe und so weiter. Und an diesen Kriegen interessiert die Börse immer drei Dinge. Was machen die Amerikaner, was machen die Russen, was machen die Chinesen? Was machen die Allianzen drumherum? Zweitens, was machen die Energiepreise, was machen die Ölpreise? Und drittens, welche Folgen auf der Zinsfront wird das mit sich bringen? Und genau das Szenario sehen wir jetzt in absoluter Perfektion. Wir schauen uns später gemeinsam eine Grafik an, die allgemein eine Gültigkeit hat, aber in solchen Phasen immer absolut klar sich vor Augen gehalten werden sollte, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. So, und diese Krise, wenn eine Krise von Menschenhand durch Verhandlungen auf der Stelle beendet werden kann, dann ist es sicherlich keine Krise, wo man absichert, dann ist es keine Krise, wo man Panik schieben muss, wo man Amok laufen muss, sondern es ist eine Krise, in der rational und ruhig, vor allen Dingen ruhig, gehandelt werden muss. Wie wichtig das ist, das sehen wir an Tagen wie den vergangenen Montag. Gehen wir etwas mal chronologisch diese Krise durch. An dem besagten Wochenende vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen gab es die Angriffe. Am Montag haben die Märkte überhaupt nicht reagiert. Reagiert haben sie erst dann, als der Ölpreis durch die Decke gegangen ist, nämlich am Dienstag. Das heißt etwa 2 Handelstage später. Und dann sind die Märkte hinterhergelaufen. Dann sind die Märkte runtergekommen. Dann hatten wir immer wieder Zwischenerholungen, immer wieder blutrote Tage. So, und dann gab es diesen ominösen Montag. Und jetzt vergleichen wir mal Trump und das Verhalten während der Zollpolitik und was er jetzt macht. Es ist genau das Gleiche. Diesmal ist alles anders, ist in diesem Falle ironisch gemeint. Warum? Unerfüllbare Forderungen, totale Spinnerei, zurückrudern und aufgrund normaler Ziele Verhandlungen führen und dann das als Sieg verkaufen. Es ist genau das gleiche Muster, was wir sehen. Jeder sagt, Trump ist überhaupt nicht der ist total unkalkulierbar. Stimmt nicht. Wir sehen an diesem Falle, dass sein Verhalten absolut typisch ist und es gleicht 1:1 dem Verhalten während der Zollpolitik.
Was könnte trotzdem schiefgehen? Jetzt unterschreibe ich das. Also ich gehe auch davon aus oder hoffe natürlich auch, dass es dann so kommen wird in den kommenden Tagen oder hoffentlich zumindest dann maximal Wochen. Trotzdem, was könnte schiefgehen? Anders gefragt, wann würden Sie verkaufen oder shorten oder wie auch immer?
Wenn während der Kuba-Krise was schiefgegangen wäre, dann wäre unser Investment das letzte, mit dem wir uns hier hätten befassen müssen. Ich bin jetzt ein absoluter Pragmatiker. Es ist in den letzten 100 Jahren so viel schiefgegangen und trotzdem dreht sich die Welt weiter. Und ein Lieblingszitat von Ihren Followern von mir ist, solange sich die Erde dreht und die Sonne scheint, werden die Aktienmärkte weiter steigen. Und das unterschreibe ich heute, wie jedes Mal, weil das meine Überzeugung, meine Philosophie und die Wahrheit ist. Weil es der Wahrheit entspricht. So. Was ich tun würde, in dieser Situation, wie wir sie jetzt haben, gar nichts. Absolut gar nichts. Weil, was haben die Märkte gemacht? Das ist auch eine schnelle Frage, die ich an Sie habe. Was haben die Märkte denn gemacht? Was haben die Märkte gemacht?
Bisher gar nicht mal so viel.
Die Märkte sind year to date zwischen 4% und 8% im Minus. Zwischen 4%, 5%, 6% im Minus. Und vom Top, seitdem der Krieg ausgebrochen ist, haben wir etwa, ja, zwischen, grob gesagt, zwischen 5% und 8%, 10% verloren. Irgendwo 6%, 7%, 8%.
Das hätte das auch ohne Krieg passieren können. Also das ist ja jetzt nichts.
Bravo, jetzt Kompliment. Absolut. Das ist, ja? Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Das, und jeder weiß, unsere Kunden, Leute, die mit mir reden, dass ich immer sage, eine 10%ige Bewegung kann jederzeit, ohne irgendwelche Krise, ohne einen Auslöser, kann jederzeit passieren. Das heißt, die Märkte haben extrem rational gehandelt und haben aus den vergangenen Krisen gelernt. Eindeutig. Und das ist der Beweis dafür. Auch die Entwicklung der Investoren finde ich wirklich brillant. Es ist eine Bewegung, die angesichts der Situation, so wie sie jetzt ist, behaupte ich mal, vor 20 Jahren einen Sturz von 30% ausgelöst hätte. Also, um Ihre Frage zu beantworten. Ja. Nein, wir sichern nicht ab. Und ich sehe im Moment kein Szenario, es sei denn wirklich ein Super-GAU, dass tatsächlich ein direkter Konflikt zwischen NATO, Russland, irgendetwas in dieser Richtung geben würde. Ansonsten ist das kein Szenario, um Absicherungen zu treffen.
Aber dann kann man ja eigentlich kaufen.
Weil Sie sehen es ja, weil Sie sehen ja den Montag. Wir haben heute Mittwochnachmittag. Ich rede von dem Montag. Wir sind 2 Tage zurück. Der Dow Jones hat blutrot nachts. War der mit 600, 700 Punkten, war der Future im Minus. Dann fing der an zu krabbeln, hat nur noch mit 300 Punkten, ist er in den Morgen reingegangen. DAX, SMI, alles blutrot, Blutbad. Und dann sind die Märkte von minus 2-3% massiv ins Plus gedreht und haben dann, der DAX hat an diesem Tag einen Reversal von 1000 Punkten hingelegt. Der Dow Jones sogar fast 2000 Punkte von minus 600 auf plus 1200 in der Spitze. Ja, und da sieht man genau, wie fragil diese Märkte sind in solchen Situationen und dass das purer Wahnsinn ist, in solchen Situationen überhaupt etwas zu tun.
Jetzt mal eine andere Position eingenommen. Jetzt sagen ja alle, ja, wenn das 3, 4, 5, 6 Monate geht, dann wird es eine Katastrophe. Jetzt würde ich mal die These aufstellen, wenn uns heute jemand sagt, ja, in 6 Monaten ist das nicht vorbei, dann würden wir wahrscheinlich sagen, ist nicht so gut, würden wir vielleicht auch verkaufen oder absichern. Das Problem ist aber, wir springen ja nicht 6 Monate nach vorne, sondern der Konflikt würde sich ja dann weiterentwickeln. Wir haben es ja bei der Ukraine auch gesehen. Das ist dann schrecklich, aber man hat ja bei allem einen Gewöhnungseffekt. Also ist diese Logik überhaupt logisch zu sagen, naja, wenn es in 3 Monaten nicht vorbei ist, dann ist es eine Katastrophe? Weil man ja immer quasi eigentlich mit so einem, ja, theoretischen Zeitsprung arbeitet, den es ja nicht gibt.
Volle Zustimmung. Eine Krise ist immer neu. Sonst wäre es ja keine Krise. Sonst könnten wir auf stereotype Verhaltensweisen zurückgreifen, um diese Krise zu lösen. Okay? Gut. Jetzt ist es aber so, dass wenn man in dieser Krise steckt oder wenn diese Situation aufkommt, dann wird diese Krise und auch das Empfinden der Investoren durch eine scheinbare Pseudo-Unlösbarkeit der Situation begleitet. Und das ist das, was diese Panik verursacht. Aber man sieht dann, dass es doch nur einen Morgen gibt und einen Übermorgen und einen Überübermorgen und irgendwann tritt dieser Gewöhnungseffekt ein. Und das würde auch diesmal so sein. Man müsste schauen, was in der Zeit passiert. Dann müsste man gucken, was die Zinsen machen, was der Ölpreis zwischendurch macht. Und dann wäre es, bei der Ukraine war es genau das Gleiche. Leider, nochmal, ich finde, dass jeder, der mich kennt, weiß, wie ich diesen Schwachsinn verurteile. Gerade in der Ukraine, wie scharf ich ihn verurteile. Aber nach 1, 2, 3 Monaten gehört es dazu. Dann ist der Ticker halt da bei NTV und bei Bloomberg halt Ukraine und dann jetzt kommt auch noch dann Iran dazu. So einfach ist das. Und der Mensch ist nun mal ein Tier, welches aus Selbstschutzfunktion antizipiert und einfach mal diese Krise dann irgendwann anfängt zu verdrängen. Und es würde auch so werden, dass diese Krise dann immer weniger Einfluss auf die Märkte hat. Im Moment ist man, Jesus Gott, Öl und das, Wahnsinn und Achterbahn. Man sitzt zitternd vor dem Bildschirm und ist komplett geschockt und paralysiert und sagt sich, das wird nie wieder normal werden. Und eins verspreche ich allen da draußen, es wird wieder normal werden. Weil es das, weil die Welt nun mal so funktioniert und weil auch unsere Psyche nun mal so funktioniert.
Trotzdem, um das Thema vielleicht vorerst abzuschließen, der Ölpreis, da gibt es ja jetzt auch schon Schätzungen und man sieht es ja schon, könnte ja bis Jahresende bei $100 bleiben, beziehungsweise diese Befürchtungen gibt's ja. Das würde durchschlagen auf die Inflation. Dann können wiederum die Zinsen nicht fallen. Die Gewinnerwartungen wurden jetzt auch nach dem Ausbruch des Kriegs für den S&P 500 weiter nach oben korrigiert. Also da wäre doch schon massives Enttäuschungspotenzial, oder? Das kann ja nicht einfach sich in Luft auflösen.
Wenn es so wäre, ja, wenn der Ölpreis bei $100 bleibt, ja, dann sehe ich eine Rezessionsgefahr. Wenn der Ölpreis, ich sage, er wird nicht da bleiben, wo er ist, und dann sehe ich diese Gefahr nicht im Moment. Im Moment. Weil es ist jetzt irrational ist ja, ja. Und es ist irrational und vor allen Dingen weiß das jeder. Und das wissen auch die Parteien und das wissen auch die Mullahs und das weiß auch der Trump und das wissen alle. Und deswegen ist das ein Punkt, wo, nochmal, es liegt im beidseitigen Interesse. Und das ist diesmal in diesem Krieg das Gute, weil bei dem Krieg Russland-Ukraine ist ein Kriegsende nicht unbedingt in beidseitigem Interesse. Das ist ja das Problem. Es wäre auch ein gutes Stichwort übrigens an den Finanzbedarf der Ukraine seitens der EU für die nächsten Jahre. Weil das ist etwas, das sollte man sich auch anschauen in diesem Zusammenhang. Und deswegen ist es ganz einfach so, dass das inflationär natürlich einen Impact hat, aber dieser Krieg ist in beidseitigem Interesse schnell zu beenden. Die Mullahs wollen, brechen wir es runter. Trump will Ruhe haben, er will die Energiepreise runterbringen, die Mullahs möchten wieder Geld verdienen, sie möchten an der Macht bleiben und daher ist es logisch, dass es im beidseitigen Interesse der Fall ist.
Sie haben vorher gesagt, man braucht noch nicht tech-zinssensitiv. Aber jetzt ist ja die Frage, gerade wurde ja schon, ich glaube auch nicht, dass es passiert, aber es wurde ja schon über Zinserhöhungen diskutiert. Ist ja die Frage, wenn dieser Schalter umgelegt wird, Krieg vorbei, Konflikt vorbei, wie auch immer, Ölpreis runter, Zinsen dann auf einmal wieder, jetzt können die Zinsen ja doch fallen. Dann komme ich doch gar nicht mehr in diese Titel rein, oder? Also wenn von steigenden Zinsen zu fallenden Zinsen dieser Schalter umgelegt wird, dann gehen doch innerhalb von Sekunden die Aktien hoch. Muss ich da nicht jetzt auch schon in denen drin sein?
Das ist mein Reden. Sie dürfen gar nicht erst rausgehen in solchen Situationen. In solchen Situationen dürfen, jetzt ist unsere Grafik fällig, aber ich möchte nur kurz ausreden. In solchen Situationen ist genau das. Wo wollen Sie mir erzählen, dass Sie letzten Montag in den Markt reingekommen sind? Wie wollen Sie das denn machen? Sie geben eine Order, die Order läuft nicht und Sie sehen plötzlich, dass eine Aktie, die Sie mit einem Discount von 1% zum Kauf gegeben haben, dass die plötzlich 6% höher ist. Sie kommen doch in solchen Momenten überhaupt nicht in die Märkte rein. Das ist doch das Entscheidende. Wenn in der Nacht von Samstag auf Sonntag entweder der Krieg zu Ende ist oder Angriffe fliegen, dann macht Ihnen der Markt am Montagmorgen 2-3% höher, 4% höher auf. Sie kommen überhaupt nicht rein. In solchen Situationen ist es unmöglich. Absolut unmöglich. Und da muss ich immer die Naivität von manchen Leuten, die das glauben und sich das von auch Vermögensverwaltern oder von anderen erzählen lassen. Das sind Märchen, das sind Geschichten. Ja, als es runterging, haben wir nachgekauft. Absoluter Schwachsinn. The time in the market beats market timing. Die Zeit im Markt schlägt den Versuch, den Markt zu timen. Und in solchen Situationen ist es absolut unmöglich.
Jetzt kommt der Star-Auftritt Ihrer Grafik. Ich bin gespannt. Die haben Sie jetzt schon mehrfach angekündigt. Jetzt muss aber was kommen hier.
Das ist kein Star-Auftritt meiner Grafik, aber es ist tatsächlich so, dass diese Grafik sehr vereinfacht eins zeigt. Diese Grafik zeigt ein typisches Verhalten eines Anlegers. Er fängt an, sich für etwas zu interessieren. Es steigt. Es interessiert ihn immer mehr. Er kauft es. Das sehen wir. Dann sehen wir, dass wenn es gekauft hat, steigt es etwas weiter, er fühlt sich bestätigt, dann kommt die Kehrtwende und der Markt fällt. Plötzlich nimmt er es völlig gelassen hin und das steigert sich bis zu einer totalen Panik, bis zu einer totalen Hoffnungslosigkeit, bis zu Wut teilweise. So, dann zieht er die Bremse, weil er komplett die Nerven verliert. Was passiert? Der Markt sinkt ein wenig weiter, er fühlt sich wieder bestätigt. Stichwort Confirmation Bias. Denken Sie an unseren Montagsmorgensbesuch beim Bäcker. Und dann sehen wir, dass der Markt anfängt, in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. So, er sagt sich, nee, das ist ein Strohfeuer, das ist viel zu früh, dann steigt es weiter, 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 weiter. Und irgendwann sagt er sich, wenn es noch ein einziges Mal runtergeht, wie viele Zuschauer werden mir jetzt recht geben? Ja, so ein bisschen, einmal nur runter, gehe ich wieder rein. Es geht aber nicht runter, es steigt, 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 steigt. Irgendwann verliere ich die Nerven und ich kaufe. Stichwort, was diese Grafik in einer... und ich kaufe letztendlich teurer, als ich rausgegangen bin. Und das ist der zentrale Punkt dieser Aussage und dieser Grafik. Und diese Grafik ist eigentlich auf das letzte, auf die letzten 150 Jahre ist diese Grafik eigentlich streckbar. Nur im Laufe der Zeit, früher sind die Leute auf die Tafeln haben mit einem Schwamm die Kurse mit der Kreide aufgeschrieben. Das hat alles etwas Zeit gedauert. Heute geschieht es in millionenfacher Geschwindigkeit weltweit binnen Bruchteilen von Sekunden. Aber das Mechano dahinter, der Mechanismus dahinter, ist 100.000-prozentig genau der gleiche geblieben. Die Zeitfrequenz hat sich verändert, ansonsten gar nichts. Und diese Grafik vereint in Perfektion drei Begriffe. Wall of Worry, FOMO und Tina. Wall of Worry, wir sehen, dass Börse manchmal Schmerzensgeld ist. Und die ganzen letzten Jahre, wir reden jetzt um das Jahr 2023, 2024. Wow, Nvidia, Tech, Krypto, Gold, Silber, wow, ich habe so viel Geld verdient. Wie oft habe ich Ihnen gesagt, das ist nicht die Realität. Das Szenario, was wir jetzt haben, Iran-Krieg hin, Iran-Krieg her, wäre sowieso eingetreten. Es ist jetzt eine perfekte Erklärung, ein perfekter Katalysator. Aber die Erklärung wäre so, diese Entwicklung hätte sowieso stattgefunden. FOMO, Fear of Missing, also Wall of Worry. Man muss manchmal eine Schmerzenswand und Sorgenwand erklimmen, um tatsächlich dann an seine wohlverdienten Renditen zu kommen. FOMO, Fear of Missing Out. Ja, was war denn in den Edelmetallen? Was war in den Kryptos? Was war in den Edelmetallen? Und was war in den Minen und in den nicht verdienenden Tech-Titeln? Genau das. Ich habe Angst, etwas zu verpassen. Und ich gehe rein, auch wenn es rational nicht viel Sinn macht. Und Tina, there is no alternative. In der Schweiz, also Rentenpapiere als Einkommen existieren nicht. Sie existieren nur in einem einzigen Land und das ist USA. Warum? Weil in der Schweiz bekomme ich selbst für Junk 2-3% und für Qualität zahle ich sogar am langen Ende der Zinskurve Strafzinsen. Minimal, aber der Negativzins klopft an die Tür, weil der Euro hat mit der 90er-Marke gekämpft. Dann kommt der zweite Punkt, Europa. Da bekomme ich Qualität für 2%, 2,5%. Ich kaufe keine Obligationen und keine Rentenpapiere, die 2% rentieren. Aber dann kommt Amerika, wo sie für AAA, AA und A im A-Segment immer noch zwischen 5 und 6% bekommen. Mittlere Laufzeiten, sogar kürzere Laufzeiten. So. Und das ist dann, wie gesagt, diese Rationalität. Aber weltweit, wenn jemand kein Fremdwährungsrisiko im Dollar eingehen will, dann existiert für ihn diese Anlageklasse nicht mehr. Deswegen, Tina, there is no alternative. Das vereint die Grafik alles zusammen in einem Blick.
Herr Linker, zu den Edelmetallen, da kommen immer viele Fragen. Da lagen Sie auch richtig, da waren Sie ja sehr vorsichtig in den letzten Monaten. Jetzt ist die entscheidende Frage, warum verliert Gold gerade in so einer Phase? Was steckt da dahinter?
Das werden wir wissen, nachdem der Krieg vorbei ist und nachdem schlaue Analysten uns das erklären. Fertig. Jeder sagt, ja, der Krieg ist da. Wissen Sie, wie oft ich diese Frage ist mir, ich glaube, in den letzten 10 Tagen, ich glaube, wenn die Hunderte, dann Dutzende Male gestellt worden. Und beim nächsten Lochner-Interview bitte, Herr Linker, unbedingt dieses Thema aufgreifen. Das habe ich auch versprochen, dass ich es aufgreife. Also, im Prinzip ist es etwas auseinandergezogen. Fiat-Angst, Probleme, Riesen-Run, Riesen-Hype, Riesen-Rally. Das hat Silber nachvollzogen in einer extremen Geschwindigkeit etwas später. Dann gab es ja, als wir schon das letzte Interview hatten, diese Ohrfeige, wo das Gold an einem Tag auf 25 und Silber 30% eingebrochen waren. Das war so das erste Muskelspiel zwischen Aktienmärkten, Aktienmärkte, Fiat-Geld und den Gegnern davon. So, und dann haben wir etwas gesehen, was auch für mich interessant ist, weil normalerweise ist es wirklich naheliegend, dass wenn so ein Krieg beginnt, dass die Edelmetalle durch die Decke gehen. Gegenteil war der Fall. Sie sind viel stärker gefallen als Aktien. Und jetzt muss man das Ganze etwas im Zusammenhang sehen. Wir haben die Bewegung in den Kryptos gehabt und dann den Absturz. Dann haben wir die Bewegung in den Edelmetallen gesehen und dann auch wieder diesen Absturz. Das heißt, aus einer Motivation, einen anderen Investmentweg zu gehen, wurde eine Riesenrallye und es bildete sich eine Blase. Dann wurde diese Blase abgelassen und danach gab es massive Kurskorrekturen. Gut, bei Gold auch nicht so wahnsinnig viel. Wir sind jetzt von der Spitze, glaube ich, 25% entfernt. Und bei, Silber ist halbiert, das ist korrekt. Oder sogar noch etwas mehr. Und bei den Kryptos, beim Bitcoin auch. Und der Rest ist ja leer gefickt. Also das muss man ja schon fast so sagen. Gut, aber was ist dort? Aber jetzt kommt das Interessante. Nachdem diese Blase platzt und nachdem die Luft abgelassen wird und es war eine Herdentriebfalle, eine klassische Herdentriebfalle. Und deswegen gab es diese massive Kurskorrektur und jetzt kommt die Rationalität und Normalität in den Markt wieder rein. Und in dieser Zeit, wo im Moment ist es absolut unprognostizierbar, wo Silber und Gold, ich glaube, wir waren sehr stark überverkauft und ich glaube jetzt an eine Gegenbewegung. Heute sehen wir tendenziell diese. Gut, aber wenn die Lage sich nochmal etwas weiter stabilisiert, dann ist es so, dass im Moment dominiert die Korrelation mit dem Aktienmarkt. Also genau der Grund, wieso jemand Krypto und Edelmetalle gekauft hat, dieser sichere
Hafen. Ja, wegen der Zinsen, ja sicherlich auch, oder? Also wegen der Zinsangst.
Soweit bin ich noch nicht. Jetzt greifen Sie voraus. Damit hätte ich diese Antwort abgeschlossen. Dass natürlich die Zinsen da eine immense, die Zinsangst eine Rolle spielt, ist absolut logisch. Gut. Aber nochmal, von der Psychologie her. Hype, jeder ist drin. Oh, die sicheren Hafen funktionieren nicht. Abstrafung. Jetzt konsolidiert sich der Markt. Und in dieser Phase koppelt er sich extrem stark an die Aktienmärkte. Er korreliert extrem stark mit den Aktienmärkten. Das war bei den Kryptos im Dezember der Fall, Ende des letzten Jahres. Und im Moment absolut deutlich sehen wir das mit dem Gold und Silber. Das heißt, die Edelmetalle fangen an, gehebelt im Moment die Aktienmärkte wieder zu spiegeln, bis sie wieder einen eigenen Investmentcharakter entwickeln und auf welchem Niveau sie sich wiederfinden. Das zu prognostizieren wäre eine Hellseherei.
Was sagt eigentlich Ihr Algorithmus jetzt? Hat sich denn irgendeine Art verändert in den letzten Wochen? Ist er weniger zu Momentum getrieben? Haben wir überhaupt noch Momentum? Wie kann man das einschätzen?
Wir haben immer noch Momentum. Wir haben Momentum und der Algorithmus orientiert sich im Moment stärker. Gut, der Algorithmus kennt den Krieg nicht. Und ich bekomme nächste Woche die Zahlen, die dann wirklich auch brauchbar sind, das ist zu früh zu sagen, weil wir bekommen immer im Laufe der ersten Woche des neuen Monats Zahlen, also jetzt nächste Woche. Und der Algorithmus kennt den Krieg noch nicht. Der Algorithmus hat die letzten brauchbaren Daten im Laufe des letzten Monats bekommen und der letzte Monatskrieg, den kennt der Algo noch nicht. Ich bin auch sehr gespannt. Aber eine leichte Tendenz immer mehr in Richtung Fundamentalität hat sich abgezeichnet, aber keinerlei Verkaufshinweise. Und wenn mir jemand sagt, er hat vor dem Krieg verkauft, um jetzt wieder günstig reinzugehen, mit einer Schwankung von, gut, bei unseren Depots waren es noch keine 6-7%, bei unseren Depots noch bedeutend weniger, weil die Stabilität und die stabilen Titel haben ja, am Anfang haben sich auch die Tech-Titel noch sehr gut gehalten, so, und deswegen ist das für mich überhaupt gar kein Grund zu Panik, also absolut nicht. Wir haben noch zig Depots, die sind year to date minimal im Minus und die sind immer noch, viele sind immer noch im Plus, year to date, so, und vom Top her hat uns das vielleicht 4-5% gekostet, je nach Depotzusammenstellung. Also da müssen wir gar nicht diskutieren. Aber es geht mir viel mehr um Ihre Zuschauer, um die Leute da draußen, die da jetzt eben sitzen, in Panik verfallen und einfach nicht wissen, was die tun sollen. Das ist der Punkt. Die so unsicher sind und ich sehe das ja manchmal an den Fragen. Ihnen, Herr Lochner, Sie haben eine Riesenverantwortung. Ihnen schauen extrem viele Neulinge zu. Das sind Leute, wo die Altersvorsorge ein zentrales Thema spielt, wo die Sicherheit eine Rolle spielt. Und die Leute kennen es nicht. Die wissen absolut gar nicht. Ja, und Sie wissen jetzt zum Beispiel nicht, ich habe ein Depot von 1 Million und das Depot hat jetzt, ich habe neu investiert und das Depot ist mit 20.000, 30.000, 40.000 Euro im Minus. Die wissen gar nicht, dass das 4% sind. Die wissen gar nicht, ob es viel oder wenig ist. Denen fehlen die Referenzpunkte. Und für diese Leute da zu sein, das ist in solchen Situationen extrem wichtig. Weil für unsere Kunden halten wir die Köpfe hin, aber für unsere Kunden halten wir die Köpfe hin und versuchen die Meteoriteneinschläge abzublocken und daraus die Essenz für die Entscheidungen herauszufiltern. Aber viele Menschen haben diese Hilfe nicht, logisch.
Dann kann Substanz helfen. Sie haben vorher gesagt, Aktien mit Substanz, haben auch ein paar genannt. Also was heißt das jetzt konkret, Substanz?
Ich habe auch noch Microsoft gestern ein paar Depots zugekauft.
Warum? Was gefällt Ihnen da gut? Gut, die ist zuletzt zurückgekommen.
Weil sie, Das ist eine ganz simple Erklärung. Jetzt fangen wir gar nicht an wenn ich Ihnen das jetzt erkläre, sitzen wir morgen früh da. Sie ist zu stark abgestraft worden. Gestern gab es einen schönen Dip gegen den Trend und deswegen ist das ein perfekter Kauftag gewesen für die Depots, für die ich die Microsoft nur haben wollte. Das heißt, die ganzen Neukundengelder, wo diese Allokation nötig war, wo dieser Schachzug nötig war, da wurde es getan. Punktuell.
Jetzt frage ich Sie ja gern, wo sollen die steigenden Kurse herkommen? Was sind Katalysatoren? Jetzt drehe ich es mal um. Momentan ist ja gefühlt alles schlecht. Also KI ist ja mittlerweile, wir sehen es ja immer wieder bei den Software-Titeln, KI ist ja mittlerweile gefühlt nur noch Gefahr oder eher negativ geworden, also weit weg von einem Hype. Die Geopolitik ist eine Katastrophe. Die Zinsen steigen statt zu fallen. Trump schwer angeschlagen. Die Gewinnerwartungen, gut, die sind hoch. Okay, das ist vielleicht so ein bisschen eine Bremse, beziehungsweise die Frage ist, können die noch höher gehen? Also es müsste ja eigentlich nur nichts von diesen schlimmen Sachen eintreten. Das würde ja schon reichen. Wir bräuchten ja nicht mal Glück, wir bräuchten ja einfach nur kein Pech, oder? Wenn man das mal so formuliert.
Schön gesagt. Wir haben uns ja, heute habe ich mir vorgenommen, wirklich nicht auszurasten und auch nicht irgendwie emotional zu werden, weil das Thema sehr wichtig ist. Weil das Thema sehr wichtig ist, nicht wegen Ihnen, aber gerade wegen den neuen Zuschauern, die verängstigt sind und meine Antworten haben wollen. Als wir uns vor einem Jahr unterhalten haben, dann haben Sie gesagt, die Stimmung ist eine Katastrophe, die Märkte waren 20% in den Seilen und nicht so wie jetzt 4, 5, 6, 7, sondern 20, 22, 25%. Mhm. Und da haben Sie mich gefragt, Herr Linker, wo sollen die steigenden Kurse denn herkommen und wann geht Amerika pleite? Und solchen Müll haben Sie mich damals gefragt. Wir sind heute bedeutend höher, als wir letztes Mal waren. Wir konnten vielen, vielen Menschen Panik wegnehmen. Wir konnten vielen, vielen Menschen seitdem zu Renditen verhelfen. Und wir sind seitdem immer noch 10, 12, 13, 15, 11, je nach Depot, wer auch immer, höher. Höher. Das heißt, wir haben das Vermögen des Menschen von der letzten Krise bis zu dieser Krise um zwischen 4, 5, 6, 7 bis 10, 12, 13 Prozent, je nach Depotstruktur, vermehrt. Daher sollen die steigenden Kurse herkommen. Nicht heute und jetzt, so wie Sie das gerne haben, dass das Jahr jetzt schon zu Ende ist. Sie würden jetzt schon fast gerne Jahresabschluss machen. Nein. Wir sind in der Krise. Die Stimmung ist viel, viel schlechter. Wir haben Krieg. Die Stimmung ist viel, viel schlechter, als die Märkte es überhaupt einpreisen. Die Märkte verhalten sich absolut rational. Es gibt überhaupt keinen Grund zu Panik. Und es gibt auch überhaupt keinen Grund, dass der Herr Lochneid sich hinsetzt und erzählt mir etwas von, wo sollen die steigenden Kurse jetzt herkommen.
Jetzt Nonsense. Haben Sie sich gerade einmal gut benommen und schon ist ja, der Schaltung. Sie wissen ganz genau, dass ich nicht glaube, dass die USA pleite gehen. Nee, ganz kurz, ich versuche ja auch die Fragen
Sie
aus dem Kommentar.
Ja, Sie glauben auch genauso wenig, dass die Märkte stagnieren und auf der Stelle weiter treten werden.
Nee, ich bin ja der naive Dauerbulle. Ich muss ja auch mal den Kopf hinhalten. Nein,
das ist gar nicht naiv.
Genau. Nee, aber es ist ja auch wichtig, Sie haben es ja vorher schon beschrieben, gerade die Neulinge lesen dann auch die Kommentare unter den YouTube-Videos, lesen dann da viel Negatives und deswegen reiche ich ja genau das Negative an Sie weiter, damit wir das dann auch einordnen können. Also
verstanden und akzeptiert.
Ich glaube nicht, dass die USA pleite gehen. Sehr gut.
Verstanden und akzeptiert.
Eine mögliche Leiche gibt's aber noch im Keller. Ich weiß, Sie haben immer gesagt, die Banken braucht man nicht. Die sind ja zuletzt auch sehr schlecht gelaufen. Jetzt ist die Frage, liegt da eine Leiche im Keller? Das Thema Private Credit. Kann es da noch ein böses Erwachen geben, wenn dann das Thema Iran vielleicht mal in den Hintergrund tritt? Ist das gefährlich? Wie gefährlich ist das?
Glaube ich nicht. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich habe wegen dem Krieg die Banken nicht drin gehabt und die am meisten verloren haben. Nein. Das war ein guter Umstand, weil es im Moment nicht zu unserer Allokation passt. Deswegen, weil mir sind die Bankendividenden zu teuer und zu risikobehaftet. Das ist der Grund, warum ich nicht die Banken habe. Und weil sie mit Zinsen in Deutschland und in Europa kein Geld damit verdienen. Das ist der Punkt. Und weil die damit die Zinsen sinken werden. Das sind die Hauptgründe. Jetzt war das ein glücklicher Umstand, dass die am meisten auf die Schnute bekommen haben. Und da haben wir nichts mit am Hut. Gottlob, das wäre gut. Aber das wäre jetzt zufällig. Nein, das wäre nicht der Fall. Nein, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das passiert. Nein, das will ich auch gar nicht ausbreiten. Meine Meinung ist nein, ich sehe keine Kreditproblematik auf uns zukommen. Dafür ist der Krieg natürlich, wenn das Ganze Monate dauert, ist immer noch eine andere Sache. Aber von dem Szenario, von dem wir ausgehen, nein.
Was sagen Sie, gerade wir haben ja viele, logischerweise, wir haben auch Schweizer Zuschauer, aber natürlich vor allem deutsche Zuschauer, Ihr Blick von außen auf Deutschland geblickt. Viele sind ja unzufrieden, die Schweizer machen sich auch durchaus Sorgen, das schlägt ja auch durch. Was sagen Sie denn? Ich habe zuletzt auch gesehen, die SPD, die ist ja auch ein großer Favorit Ihrer Seite. Was sagen Sie denn zur jüngsten Entwicklung in Deutschland?
Ja, Sie werden
politisch,
ja, Sie
wirtschaftlich.
Werden, ja, Sie werden in der Schweiz immer häufiger gesucht, muss ich feststellen. Immer mehr lassen Ihnen Grüße ausrichten. Leute auf der Straße lassen Ihnen Lochner grüßen. Finde ich sehr, sehr schön, dass ja,
die
Sie auch in der
haben
Schweiz
einen guten Geschmack.
Dass sie da in der Schweiz auch, es ist nicht die Zeit, um scherzen zu. Jetzt können wir mal, wenn der Krieg vorbei ist, können wir wieder miteinander scherzen. Das Gegenteil vom Scherzen ist die Situation in Deutschland. Ich frage mich manchmal wirklich, was muss denn dann noch passieren? Und ich sehe nochmal, liebe Zuschauer, und ich beantworte die Frage klar, ich bin kein AfD-Wähler. Nein, bin ich nicht. Ich bin ein bekennender, freier Demokrat gewesen. Jetzt bin ich es nicht mehr bekennend. Was die Partei angeht, was die Demokratie angeht, sehr wohl, sehr wohl. Aber das Volk in Deutschland hat doch einen ganz klaren Willen. Wie der Wille aussieht, wissen wir im Bund, auf Bundesebene. Und es kann ja nicht sein, dass eine Partei, die in der Regierung ist, in einem Domänenland oder beziehungsweise Domänenland, das Amt des Ministerpräsidenten verliert und in einem anderen kämpft mit der 5%-Hürde. Und dann haben wir zwei Personen an der Spitze, die von Politik ungefähr so viel haben wie ich von Automechanik. Und ich frage mich tatsächlich, was muss denn noch passieren? Wir sehen, Deutschland wird zunehmend, ich muss das wirklich so sagen, ich bin nicht der Herr Krall. Und ich bin schon gar nicht irgendein Verschwörungstheoretiker, weiß Gott nicht. Aber es ist doch wirklich so, dass Deutschland langsam mal aufwachen muss. Es muss in der Politik wirklich tatsächlich ein Ruck geschehen zu Reformen. Wir wissen, dass das Krankenkassensystem kaputt ist. Wir wissen, dass das Rentensystem nicht funktioniert. Anstatt alles drauf zu setzen, die Leute Privatvorsorge zu unterstützen, wir sehen, ich will da im Einzelnen gar nicht drauf eingehen, da kennt wirklich jeder meine Meinung sehr deutlich. Aber wenn ich mir die letzten Wahlen anschaue, ich sehe den Ukraine-Bedarf in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, wenn der Krieg nicht zu Ende ist. Und dann sehe ich dann, wie gesagt, dann diese Szenarien, die da aufgemacht werden mit dem digitalen Euro. Und die Leute haben verdammt nochmal, seitdem wir uns kennen, kommt dieser Satz von mir immer wieder. Die Leute haben Angst um ihr Lebenswerk. Berechtigte Angst. Und sie haben Angst, sie haben alle ein Leben lang hart gearbeitet und sie wollen das nicht verlieren. Logisch. Ich sehe es, meine Mutter war Ärztin ein Leben lang. Sie ist genauso, das ersparte bisschen, was sie hat, ist sie genauso gut. Jetzt, sie geht auch einen anderen Weg, aber ist ja auch egal. Aber der Punkt ist, dass diese Menschen berechtigte Angst haben. Und die Politik möchte, es ist immer die gleiche Schiene, Innovation null. Und das ist das, wo es auch Impulse braucht für das Wachstum. Wir können doch nur dann Steuereinnahmen generieren, wenn die Wirtschaft anfängt zu wachsen. Man muss doch kein Idiot sein, um das zu begreifen. Ich kann nicht wie die Linke und die SPD die Bevölkerung auspressen, immer mehr aus der Bevölkerung rauspressen, um dann ihre Fantasien und Ideologien zu finanzieren. Sondern ich muss ein Wachstum erzeugen, ich muss Arbeitsplätze erzeugen, ich muss die Steuerlast senken, damit eine kleinere Steuerlast ein größeres Volumen produziert. Jedem Idioten ist das klar, dass es zu der Marktwirtschaft und zu der sozialen Marktwirtschaft keine Alternative auf dieser Welt gibt. Das beweist Nordkorea, das hat der gesamte Ostblock, wo ich geboren bin, bewiesen. Das beweist Kuba, dass das nicht funktioniert. DDR, dass das nicht funktioniert, wissen wir. Und wir reden darüber, dass eine Nachfolgepartei der führenden Partei in der DDR in Landesregierungen dabei ist, einzuziehen. Also Entschuldigung, aber das ist für mich alles bisschen schwierig. Und das ist das, wo ich sage, ja, Deutschland...
Sie sehen mich
und
ja auch wieder, ratlos und viele, ja, andere auch. Also das,
ja, ich weiß ja, es. Und ja, und ich wiederhole mich trotzdem. Und ich wiederhole mich trotzdem. Ich bin davon überzeugt, Deutschland kommt auf die Beine. Und Deutschland wird aus der Asche auferstehen. Aber nicht mit einer CDU, die geknebelt und gegeißelt ist durch einen Koalitionspartner, der in bestimmten Ländern um die 5%-Marke ringt. Und genau das Gleiche mit einem Bundeskanzler, der die Leute belügt und mit Leuten in der Politik, die wirtschaftlich absolut nicht die Kompetenz haben, um das Land wieder aus der Krise zu führen. So, jetzt habe ich viel zu viel politisch geredet.
Ja, es ist eine grausige Sache. Das mit dem Freien Demokraten kann ich unterschreiben. Ich bin auch nicht mehr bekennend, weil ich muss sagen, mit der Partei, ja, ist man leider auch nicht zufrieden. Und gerade das Führungspersonal, das ist halt einfach, ja, es ist schon zum Mäusemelken. Sprechen wir aber was Schöneres. Haben Sie noch irgendwelche spannenden Aktien gerade auf der Watchlist? Gerade wenn es jetzt dann vielleicht hoffentlich irgendwann wieder kippt.
Nein, ich spreche im Moment nicht über
Norden.
Ich spreche im Moment, Nein, ich spreche im Moment nicht über Einzeltitel. Ich sage, wir kaufen punktuell Substanz nach, das habe ich gesagt. Wir betreiben Schönheitskorrekturen, wir machen überhaupt keine Moves. Wir machen im Moment überhaupt keine entscheidenden und schon gar nicht zukunftsentscheidenden Moves. Machen wir nicht. Wir halten die Füße still, wir warten die Entwicklung ab. Wir sehen, dass es im Moment absolute Zockerei ist. Wenn ich einen Substanztitel 4%, 5% billiger kriegen kann, kann ich ihn zukaufen. Aber das sind alles Schönheitsmakulaturen. Wir halten die Füße still, sind defensiv, warten die Lage ab. Wir zocken nicht mit Öl, wir zocken nicht mit Rohstoffen, das wissen Sie ja, gut, das ist allseits bekannt. So, und das ist überhaupt nicht die Zeit im Moment zu sagen, ich finde das und das Papier finde ich gut. Sicherlich wird Thema sein, Auferstehung und Segmentierung in der KI. Sicher ist Robotik wird interessant, aber das ist alles nicht das, worüber wir sprechen. Das können wir gern beim nächsten Interview aufgreifen, aber ich bin heute nicht bereit, über irgendwelche Einzeltitel zu sprechen, sondern ich bin heute bereit, oder der Sinn des Gespräches war, dass wir Ihre Zuschauer rational behalten und sagen, fangt ja nicht an zu traden, man kann im Moment nur auf dem falschen Fuß erwischt werden.
Sehr gut. Ich hoffe, das haben wir heute geschafft. Leute, wir freuen uns sehr auf euer Feedback, Kommentare. Gerne einen Daumen nach oben dalassen und Kanal abonnieren, wenn euch solche Videos gefallen. Da könnt ihr mir einen großen Gefallen tun. Herr Linker, herzlichen Dank für den Klartext.
Sehr gerne. Gruß an alle aus Zürich und danke für die Aufmerksamkeit. Und trotz allen Krisen, trotz allen Kriegen kann ich meinen letzten Satz nicht ersparen. Der größte Fehler, den man machen kann, ist es, nicht investiert zu sein.
Sehr gut. Das ist auf jeden Fall das perfekte Schlusswort. Herzlichen Dank in die Schweiz. Herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.